Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir sprechen zu Beginn wie gewohnt über unsere eigenen persönlichen Highlights und schauen uns aktuelle Neuerscheinungen im Kino sowie im Streaming-Universum an. Danach folgen die News, diesmal mit abgesägten Kojoten und einem neuen Fantastic Four Ensemble. Und zu guter Letzt analysieren wir bei den Trailern unter anderem leise Weltuntergänge und einem gefühlt halben Reboot des Marvel-Universums. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Ich muss es mit einem Schmunzeln machen tatsächlich. Man hört den Unterschied vielleicht nicht, aber wenn man ihn liest, ist es halt immer noch total ungewohnt, dass wir jetzt Insert heißen. Aber eine Sache kann ich wie gewohnt trotzdem tun, nämlich sagen, hallo lieber Ronny, ich hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen.
Nein, kidding. Auch da haben sich nur Kleinigkeiten geändert. Ja, genau. Auf Papier sieht es anders aus, aber auch das klingt ähnlich. Danke für diese charmante Anmoderation, Alex. Wie immer.
Wie immer, genau. Manche Sachen bleiben, ne?
Ja, manche bleiben, kriegst du einfach nicht weg, ne? Aber es ist tatsächlich noch ein bisschen ungewohnt. Also für alle, die gerade nicht wissen, um was es geht, gut für euch. An alle alten Hasen da draußen. Willkommen zurück im neuen Gewand, ist eigentlich übertrieben. Im neuen Klang? Nee, auch nicht. Haben wir ja gerade festgestellt.
Nee, eben nicht im Klang.
Es hol mich da mal wieder raus
aus
der Sackgasse.
Nur im Print.
Nur im Print, genau. Das trifft es ganz gut.
Nee, aber es war ja trotzdem ein bisschen aufregend, weil wir haben ja tatsächlich im Rahmen der Umbenennung, um uns das alles ein bisschen transparenter zu machen, ja auch die ganzen Accounts und Hashtags und zwar quasi umgelabelt.
Ganze CE, die ganzen Grafikvorlagen.
Genau, das ist ja das eine, aber diese ganzen Hooks, diese ganzen Webhooks und so weiter, die ändern sich ja und ich hoffe jetzt einfach, dass wir alles richtig gemacht haben und für die riesige, gigantöse Stammhörerschaft, dass sie wie gewohnt ihren guten Stoff beziehen können über die gewohnten Quellen.
Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, also falls jetzt ein Lesezeichen kaputt gegangen ist, wir müssen mal in die Statistiken gucken, Alex, nicht wenn wir da jetzt so einen krassen Knick haben.
Krass weggeknickt, ja.
So einen krassen Knick, ja.
Nee, theoretisch, wir beliefern ja eigentlich beides noch, also NSRT wie auch Insert, von daher sollte es eigentlich keine Probleme geben, aber im Zweifel, ja, lasst es uns einfach wissen.
Lass es uns gerne wissen, genau. Also wenn es sich noch im 100er Bereich irgendwie befindet, so von den Abbrüchen, dann kommen wir damit noch klar. Aber wenn es einfach größere Zahlen werden sollten, das würde schon ein bisschen wehtun, Alex.
Too soon.
Man wird noch träumen dürfen, ja.
Genau. Ja, man wird noch träumen dürfen.
Ist ja erst das, warte, sechste Jahr, in dem wir senden.
Wir gehen straff die 200 zu.
Das stimmt auch allerdings.
192 heute.
Naja, was heißt straff? Wir haben ja so ein bisschen Gang zurückgeschaltet. Das heißt, die Folgen kommen so ein bisschen
Stück
langsamer. Aber
sie kommen,
ja, sie kommen.
Aber
stetig.
Genau. Genau. Es werden nur mehr, nicht mehr weniger.
Das stimmt allerdings, das kann man uns nicht absprechen. Und es wird auch nicht weniger mit unseren typischen, nee, das lasse ich dir wieder aufsagen, ne? Ich fange ja jetzt hier nicht an, einfach die Rubriken zu wechseln.
Hey, ich bin da total flexibel, also ich lasse mich da jetzt ja auch nicht in so ein Rollenbild drängen von dir.
Nee, den Wurf, den kriege ich glaube ich so nicht hin, oder den will ich dir einfach nicht abnehmen, sagen wir es mal so.
Das ist okay.
Oder warte, bevor du noch reinrollst, was muss ich noch kurz sagen, jetzt muss ich dir doch nochmal reinkrätschen. Wir hatten nach der letzten Folge nochmal kurz drüber gesprochen, wir müssen nochmal eine Richtigstellung kurz vornehmen.
Ach, zu Argeil.
Zu Argeil, genau, hast du gemerkt, ne? Da habe ich noch in der letzten Episode behauptet, dass dieser neue Film von Matthew Vaughn direkt einen Tag später nach dem Kinorelease am 2.2. auf Apple TV Plus.
Genau, und dann habe ich Ronny tags drauf eine Hassnachricht geschickt.
Du Idiot.
Weil Alex saß vor Apple TV Plus und wollte Argeil gucken.
Fünf Minuten nach Mitternacht, ja. Wo ist, was erlaube? Nee,
also. Wo ist Henry Cavill?
Ja, genau. Also, falsche Info ist auch noch gar nicht jetzt wirklich, ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte, von irgendeiner Release-Plattform, aber nee, Argyle mit Matthew Vaughn, von Matthew Vaughn mit Henry Cavill. Erstmal nur im Kino.
Reitest du uns immer tiefer rein?
Das ist, gehört dazu, Alex. Imperfektion macht es doch erst sympathisch. Es gibt auch noch keinen konkreten Release für Apple TV Plus. Also warten. Vielleicht im Worst Case wie Killers of the Flower Moon Ewigkeiten noch aussitzen. Aber irgendwann.
Naja, das sind dann quasi, ich glaube, die 90 Tage müssten das
ja
sein nach Kino-Release.
Ewigkeiten,
oder so.
Sag ich doch. Jetzt,
also, ja.
In unserer heutigen Zeit sind das doch mindestens zwei Social Media Plattformen, die da schon wieder verschwunden sind in 90 Tagen.
Eieiei.
Und Alex, ich habe noch was. Ich habe auch in der letzten Folge behauptet, dass der Family Plan bei IMDb auf nur 5,5 steht. Und da hat Alex gesagt, natürlich, nee, Schmutz, alles unter 6 gucke ich mir nicht an. Absolute Entwarnung, der Family Plan steht bei einer soliden 6,3, Alex. Da habe ich doch die falschen Zahlen kopiert. Also, go for it. Mark Wahlberg at its best.
Ist notiert auf meiner sichtbaren Schreibmaschine.
Ja, genau. Also plante den mal ein für heute oder morgen Abend noch und dann können wir nochmal sprechen. Zum Beispiel in unserer nachfolgenden Rubrik.
Ruckzuck-Reviews ist angesagt. Rubrik Nummer 1 heute. Und so viel Konstanz ist schön.
Wer ist Konstanz?
Und dann verließen sie uns aber auch direkt wieder, weil Ronny kam nicht mit 2 um die Ecke heute, sondern mit 1,5. Ja. Das heißt wahrscheinlich eine volle und ein Nachklapp oder sowas.
Mhm, ja,
warum, das wäre die Frage, möchtest du vorklappen? Und dann bin ich dran und dann schiebst du nach oder wie hätten sie es gerne?
Naja, im Endeffekt würde ich dich ja dann doch wieder irgendwie löffeln, oder? Beziehungsweise Sandwichen, weil
ich wir wollen jetzt auch nicht zu viele neue Dinge ausprobieren.
Ja, das stimmt allerdings. Ne? Du hast ja gerade gesagt, irgendwas läuft dann noch mit der Konstanz. Ja, dann lass uns beim Alten bleiben. Ich fange mit der vollen Review an, die ich noch dabei habe.
Oh, okay. Also doch ein bisschen was Verrücktes.
Definitiv.
Okay.
Definitiv, okay. Alex, wenn du das so sagst.
Ich gehe mit dem Flow.
Okay, also soll ich mal auspacken, mein dickes Brett? Red Band-Folge, I know. Ich habe mitgebracht, ist schon ein bisschen älteres Ding, vom 11. Mai 2023, und zwar Bo is Afraid, der letzte Film von Ari Aster. Hast du den zufällig gesehen, Alex?
Nein, hatte ich noch nicht gesehen.
Okay, Alex, wahrscheinlich wirst du ihn auch nie gucken, wenn ich gleich mit meiner kurzen Einsortierung hier durch bin. Wir waren ja große Fans von Hereditary, du sogar noch ein bisschen größerer Fan von Midsommar, der danach kam, von ihm, 2019, und jetzt Bo is Afraid, sein dritter Film. Und ich versuche mal kurz zusammenzufassen, um was es geht, ganz kurz. Nach dem plötzlichen Tod seiner Mutter stellt sich ein sanftmütiger, aber von Ängsten geplagter Mann seinen dunkelsten Albträumen und begibt sich auf eine epische, kafkaeske Odyssee nach Hause.
Der Joaquin, ne?
Der Joaquin Phoenix, genau. Ich bin jetzt, das Cast bin ich einfach direkt übersprungen, aber hast recht, Joaquin Phoenix ist der Hauptrolle. Das ist der Bo, er spielt unter anderem noch Amy Ryan mit, Nathan Lane ist zu sehen. Also guckt da gerne bei IMDb mal vorbei, wenn ihr wissen wollt,
wer da noch ist. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil er ist ja schon durchaus, was so die Schauspielerei betrifft, ne? So ein Aushängeschild.
Absolut richtig, genau. Also gut, dass du es nochmal eingeworfen hast, weil ich bin meinem Besetzungspunkt gerade wirklich einfach überstolpert. Und ich stolper auch direkt in meinen Versuch einer Kritik hinein, denn mit der Synopsis ist eigentlich alles gesagt, für alle die gerade wirklich zugehört haben. Aber bei Bo Afraid ist es irgendwie so, dass das heißt, dieses Kafkaeske, was da gerade in dieser Synopsis drin war, bedeutet eigentlich, Bo is Afraid ist ein dreistündiger, 3 Stunden, Alex.
What? So lange geht er?
Nicht enden wollender Fiebertraum. Und Ari Aster unterteilt das, ich würde so sagen, in 3 Akte. Wir sehen erst Joaquin Phoenix als Bo, wie er in seiner Wohnung lebt in New York City. Dann so der 2. Akt ist er in so einer Obhut von einem sehr freundlichen Ehepaar, das ihm helfen möchte. Dann aber anschließend flüchtet er aus dieser Umgebung. Und der 3. Akt, da ist er bei seiner Mutter zu Hause und dann gibt es so einen fließenden Übergang in so eine Art Experimentalkino, würde ich sagen. Wenn einem das nicht vorher schon schräg genug war, was wir da alles sehen. Denn wir erleben alles aus Bos Perspektive, der offenbar an einer Psychose leidet. Das heißt, alles im Film wirkt überzeichnet, surreal und gegen Ende, weiß ich nicht, du bist ja ein großer Lars von Trier-Fan, Alex, hast du The House That Jack Built gesehen?
Nein.
Okay, leider nein. Vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also wer den gesehen hat, den Film, da gibt es so ein Ende. Ach, da wusste ich auch nicht mehr ganz, wo vorne und wo jetzt hinten ist. Das macht Ari Aster ziemlich genau gut nach. Also es wird sehr, sehr, weiß ich nicht, sehr opernhaft, sehr theatralisch und wirklich absolut abgefahren. Das Problem, der ganze Film wirkt schon dadurch sehr abstrakt und anstrengend und das auf 3 Stunden. Und ich habe lange Zeit nicht gewusst, ich weiß gar nicht, wie ich den Film beschreiben soll. Ich habe mir dann gedacht, Alex, stell dir vor, es gibt eine Parallelwelt, wo es den Film Tenet gibt von Christopher Nolan. Und in dieser und der Film ist genau das gleiche, aber in dieser Parallelwelt sagen alle, das ist eine coole Actionkomödie, die alle verstanden haben, als sie aus dem Kino rausgegangen sind. Mhm. Und in dieser gleichen Parallelwelt versteht aber trotzdem kein Schwein, was bei Bo is Afraid letzten Endes so richtig passiert. Und oder anderer Vergleich, kennst du diese Albtraumlevel noch aus Max Payne, diesem Videospiel Max Payne?
Selbstverständlich.
Ich habe sie gehasst damals, weil sie einfach so surreal und anstrengend waren und das ist irgendwie dieser ganze Film. Und was ich auch nicht ganz verstehe ist, unglaublich viele Kritiken bezeichnen Bo is Afraid als Komödie oder sortieren ihn teilweise als Komödie an. Und das war für mich wirklich bis zum Schluss nicht nachvollziehbar. Denn, guck mal, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Du erinnerst dich sicherlich auch an Darren Aronofskys Mother.
Auch keine Komödie, aber ja.
Auch keine Komödie, richtig. Und die erste Hälfte ist ja schon strange. Und so in der letzten, zweite Hälfte, so das letzte, der letzte Akt, das letzte Drittel, da passiert ja schon einiges. Ne? Mhm. So, stell dir das jetzt auf 3 Stunden vor. Also, dass Joaquin Phoenix 3 Stunden physisch wie psychisch gedemütigt und verletzt wird, dann eine super sensationelle Schauspielleistung abliefert. Aber das ist eine einzige Tour de Force, die kein Ende nimmt. Und ja, also du merkst schon, ich bin total am Struggeln.
Ja, aber gibt es denn den roten Faden, der dich quasi durch die Akte bis zur Ziellinie bringt? Weil du sagst, es wird ja episch dann oder opernhaft.
Also du kannst natürlich schon hineininterpretieren, was er erlebt, dass er unter extremen Panikattacken
ist. Ich rede nicht von reininterpretieren.
Er will halt zu seiner Mutter. Das ist der rote Faden. Er will zu seiner Mutter und er lebt dann über 1-2 Stationen, so erzählt in 3 Akten ungefähr, roundabout, wie er da auch hinkommt. Aber was er da erlebt, was er da selbst reflektiert oder quasi wie er seine Umwelt wahrnimmt, das ist schon ein abgefahrener Scheiß. Und es ist im Endeffekt ist es halt wirklich unglaublich anstrengender Film über diese 3 Stunden.
Nee, weil ich brauche das, deswegen habe ich so gefragt, ich brauche dieses reguläre Story-Vehikel erstmal, um die ganzen Figuren quasi von A nach B zu bringen, weißt du?
Nee, nicht und klassisch, wenn du dann überhaupt noch einen, gar nicht klassisch, nee.
Okay, und wenn das du dann noch einen extra Layer hast, der quasi Interpretationsspielraum lässt, dann ist das für mich das Zeichen von einem guten Film, weißt du?
Nee, ist eher umgedreht,
dieses,
Alex.
Ich brauche aber diesen klassischen Aufbau, damit ich, glaube ich, so einen Zugang finde, noch wahrscheinlich signifikant mehr brauche ich den als du.
Nee, also ich habe mich auch nochmal durch Reviews gebaggert und da war eine Stimme dabei, die meinte so, holy moly, die erste Stunde, also ich wusste nicht, was da abging. Und als das dann zu Ende war, war ich einfach komplett lost. Und ich kann den Film weder hassen noch lieben.
Was machen wir denn da?
Ja, das ist schwierig, weil wir hatten das ja schon öfter mal, wo wir über Filme geredet haben, wo du meintest, ja, das Ende war dem ein bisschen zu abgefahren. Ich fand es ganz cool, weil es Raum zur Interpretation offen gelassen hat. Komme ich vielleicht bei meinem Nachklapp gleich noch dazu. Aber wenn ein Film nur so abstrakt erzählt wird, dass du dich wirklich hart reinarbeiten und vielleicht irgendwie was hineininterpretieren kannst, dann, und das aber wirklich auch so anstrengend verpackt ist, dass der Film einfach nur wehtut und dir Magenschmerzen bereitet, dann finde ich es schon, ist es vielleicht ein bisschen zu extrem und vor allem ein bisschen zu lang. So die Allgemeinheit sieht es nicht so. Bei IMDb steht Beau is Afraid bei einer 6,7, also okayisch. Bei Rotten Tomatoes 67%, bei den Kritikern, das ist auch noch okayisch. Aber 71% sogar bei den Zuschauern, wo ich gedacht hätte, die würden das eher abstrafen. Wo man es ein bisschen besser noch erkennt, ist bei den Einspielergebnissen. Da hat nämlich Beau is Afraid 8 Millionen US-Dollar eingespielt, obwohl er 35 gekostet hat. Und das ist genau das Gegenteil von Hereditary. Der hat damals über 44 Millionen eingespielt und hat nur rund 10 Millionen gekostet.
Aber ich glaube, genau das war ja die Idee, ne? Das ist, also dass Ari Aster zieht, der Fame von Hereditary und auch von Midsommar. Dass es zieht, dass man größer wird und der Name reicht, um mehr Leute ins Kino zu locken, glaube ich.
Richtig, Midsommar hat er schon ein bisschen geschwächelt, der war nicht ganz so potent im Kino, aber ich glaube, dünnes Eis, Herr Aster. Ich glaube nicht, dass man so viel Geld jetzt nochmal für so einen opulenten Mindfuck da in den Topf wirft. Das ist schon sehr.
Aber war es denn gut gemacht sonst für die 35 Millionen? Da war ja, glaube ich, erinnere mich an den Trailer, auch durchaus Visual Effects, die zum Einsatz kommen.
Ja, da passiert viel. Das sieht auch nach großen Sets aus. Da explodiert mal was. Da gibt's wirre Traumsequenzen. Auch mal wieder Special Effects, Blut, irgendwelche Puppetiersachen. Da passiert schon richtig viel Shit. Ja. Da kann ich mir schon gut vorstellen.
Dafür ist es ja noch ein überschaubares Budget sogar, könnte man fast sagen.
Ja, aber man sieht, wo es hingewandert ist. Man sieht auf jeden Fall, wo es hingewandert ist. Also das kann man schon sagen. Aber ich bin einfach auf diesen
Nicht
Film.
In Joaquins Brieftasche.
Maybe. Aber ich habe mich echt schwer getan mit der Bewerbung, weil ich denke, mit der Bewertung, weil das ist mir einfach dann auch ein bisschen zu wild. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich halt da fair umgehe, aber ich habe letztes Jahr oder vor 2 Jahren hatte ich auch mal einen Nick Cage-Film mit. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, wo er in diesem apokalyptischen Mad Max-Szenario rumfährt. Ist
ach
ja auch
Gott,
wurscht.
Ja. Aber nicht Mandy, ne?
Nee, nicht Mandy.
Ach nee, du meinst den anderen. Ach so, ja.
Den anderen Nick Cage-Film, der so weird ist.
Den anderen.
Ich mach's kurz, 2 Sterne gebe ich ihm mit.
Ey, okay.
Es ist einfach, also so ein nischiger Film, das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen bin ich auf dein Feedback irgendwann gespannt.
Kannst du lange drauf warten.
Also hui, 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 hui. Wirklich, wirklich dickes, hartes Brett, was man da zu bohren hat.
Ich sag mal so, was ich jetzt mitgebracht habe, wird dich wenig überraschen, aber ich glaube, du hast trotzdem nicht damit gerechnet, dass ich das mitbringe.
Irgendwas Poppiges, Süßes, Knuffiges, Komödiantisches?
Ich habe, weil ich ja immer noch mit meinen Film-Reviews ein bisschen hinter dem Berg halte, bis wir ja unsere Top 10 2023 immer noch abgefackelt
haben. Ja, habe ich ja auch gerade gemacht, ja.
Habe ich was anderes mitgebracht, nämlich eine Serie.
Ach,
und zwar
eine
Hulu-FX-Serie, die man auf Disney Plus konsumieren kann.
Ja.
A Murder at the End of the World.
Ah, ja. Haben wir niemals drüber gesprochen.
Haben wir nicht mal drüber gesprochen. Ich meine, Trailer besprochen mit Emma Corrin, mit Britt Marling, von und mit Britt Marling.
Mhm.
Und natürlich mit Clive Owen, das ist so das bekannteste Gesicht.
Mhm,
so ein bisschen. Die Emma Corrin mimt da die Figur der Darby, eine Amateurdetektivin, / Autorin. In der Werbung wird überall gesagt, der Gen Z gehört sie an quasi, porträtiert sich auch sehr jung, aber ich meine, die Dame ist 95 geboren, also lasst alle mal die Kirche im Dorf. Und das sind 7 Episoden, ist in sich auch abgeschlossen und im Prinzip geht es eigentlich darum, dass ein eklektischer Mix, kommt dir vielleicht bekannt vor, ein eklektischer Mix an Figuren wird an einen abgelegenen Ort in irgendwo in Island, im Schnee, nicht auf einer einsamen Insel.
Ich wollte gerade sagen, waren sie nackt? Sind sie nackt? Nein.
Nee, dafür ist es zu kalt. Mhm. Geladen von der Figur des Clive Owen, der mimt so ein bisschen so einen Tech-Giganten, der halt die größten Brains der Welt zusammenbringt, um komplexe Themen zu besprechen und zu wälzen. Und dann sterben Menschen.
Oi.
Und parallel dazu, und das sei noch kurz erwähnt, macht der Film oder die Serie noch einen ganz netten Kniff. Denn das Ganze, sie wird uns vorgestellt, indem sie aus einem Buch vorliest, das Buch, das sie geschrieben hat und das, wo suggeriert wird, das ist der Kicker, der Erfolg des Buchs, wird, dass sie eingeladen wurde.
Mhm.
Und die Story des Buchs basiert auf wahren Begebenheiten, das ist quasi, war quasi sozusagen ihr Durchbruch, ist also auch ein Fall,
ja,
der in der Vergangenheit entsprechend spielt, da bekommt man sie quasi in jüngeren Jahren präsentiert und es dient ein bisschen, um Background zu geben, Vergangenheit, auch vielleicht, wo man die eine oder andere Figur schon herkennt und es sorgt dafür, dass 2 Fälle porträtiert werden in der Serie.
Mm,
also
okay.
2 zum Preis von einer Serie.
A7 Folgen mit welcher Lauflänge?
Naja, so 50 Minuten rum.
Ah ja, okay.
Und
kann man das schon mal machen. Direkt
das sind so quasi
Morde.
Rückblenden, die an geeigneter Stelle eingespült werden, aber es ist quasi ein vollwertiger eigener Case letzten Endes, der aber gleichzeitig also noch als, wie gesagt, als anders instrumentiert wird, um uns ein bisschen Kontext zu geben auch.
Mhm.
Und in Summe ist es, wie du es dir vorstellst, es ist so ein Knives Out in Serienformat. Du hast jede Episode letzten Endes so ein, wird eine andere Figur antagonisiert.
Mhm.
Um quasi, damit du da sitzt und sagst, der war's, es war doch nicht der, es war der, guck, es muss so sein. Obwohl du genau weißt, es sind noch 4 Folgen, wahrscheinlich war das nicht. Aber es ist trotzdem spannend mitzufiebern, mitzukniffeln. Es geht ein bisschen so auch in diese Tech-Richtung.
Mhm.
Es geht auch ein kleines bisschen in die AI-Richtung, ohne dass ich da jetzt zu viel vorwegnehmen möchte.
Mhm.
Wählt aber trotz allem, es ist ein bisschen ein spaciger Ansatz, aber er ist weit weniger fantastisch als zum Beispiel Mission Impossible.
Halt, warte, wie bist du jetzt auf Mission Impossible gekommen?
AI.
Ach so, okay.
Also AI ist sehr wohl Thema der Handlung, aber es ist ein bisschen geerdeter. Es ist immer noch ein bisschen farfetched, wo wir gerade im Vergleich zu wo wir gerade stehen, aber es ist wesentlich nachvollziehbarer als was bei Mission Impossible passiert.
Mhm.
Das Set an sich ist ganz, ganz cool gelöst, auch wenn es im Großen und Ganzen eigentlich nur eine große Location ist, in der das spielt. Sie gehen manchmal ein bisschen nach außen. Da siehst du dann hier und da bei den Set-Extensions und bei dem einen oder anderen Einsatz von Special Effects, dass es ganz schön wackelig ist. Dass da das Budget dann irgendwie nicht mehr so ganz hingehauen hat. Darum geht's aber auch nicht. Ich fand aber, das restliche Cast macht das sehr, sehr ordentlich. Je mehr Zeit ich mit ihr verbracht habe, desto interessanter und spannender fand ich die Figur der Darby, die halt durchaus Probleme hat, so ein bisschen, also mit der Zweisamkeit, mit der Nahbarkeit zu anderen Menschen. Also sie vergräbt sich dann ihre Fälle rein und kann mega connecten mit Verstorbenen, aber wenig mit den Lebenden. Und der Vorteil halt einfach von so einem Who Done It in Serienformat ist, dass du viel mehr Zeit hast für Hintergrund der Figuren.
Ja, das
viel komplexere
gedacht, ja.
Motive, die das, wer es war, viel, viel spannender für dich ausleuchten können. Also dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses Antagonisieren passiert auf einer wesentlich komplexeren Schiene im Serienformat. Was ich ganz charmant fand und was mir halt gezeigt hat, ja, es funktioniert auch im Serienformat, dieses Knives-Out-Konzept. Ansonsten ist es von den Performances sehr ordentlich gemacht. Das Drehbuch weitestgehend in Ordnung. Die Auflösung am Ende siehst du nicht wirklich kommen. Manche Sachen sind ein bisschen zu on the nose und ein bisschen zu sehr dann auch gerusht. Und manchmal wird auch unnötigerweise ein bisschen Action eingestreut, damit irgendwie bestimmte Längen nicht passieren. Wahrscheinlich hätte es auch eine Episode weniger getan.
Mhm.
Vorteil ist, es ist in sich abgeschlossen. Also man kann das so als Limited Series betrachten eigentlich.
Mhm.
Was erstmal cool ist. Ne? Also hast halt einen Anfang, Mitte und ein Ende. Ist ja auch mal ganz nett. Gibt also keinen großen Cliffhanger, Spoiler, wie auch immer. Nichtsdestotrotz, wie auch bei Knives Out, das funktioniert halt weiter. Ne? Setzt halt die Figur der Darby auf den nächsten Fall und zack, hast du eine neue Serie. Spannend ist halt, dass die Britt Marling, die hier nicht nur eine der Hauptfiguren spielt, auch mitgeschrieben hat und auch selber in einigen Episoden Regie geführt hat. Das fand ich noch ganz interessant. Die hat Oa auch vorher gemacht. Das wurde aber, glaube ich, auch nach der ersten Staffel abgesetzt. Aber da gibt's auch so einen harten Kern an Fans. The Oa. Weiß nicht, ob das was sagt.
Ich überlege gerade. Ach so, meinst du die OA oder wie das heißt?
Oder wie auch immer man das sich ausspricht, OA.
War das nicht Netflix sogar?
Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat.
Gab's da nicht sogar eine zweite Staffel?
Ich habe selber nicht gesehen, aber ich war ein bisschen kurz davor zu sagen, aha, und vielleicht...
Ich glaube, es gab sogar zwei Staffeln.
16 Episoden. Kann sein, es sind zwei Staffeln, waren zu je 8 Episoden. Das kann sein, ja. Von dem kreativen Team auf jeden Fall.
Okay.
Ist das jetzt hier. Genau. Und ich fühlte mich unterm Strich bestens unterhalten. Es war kurzweilig. Ich wollte wissen, wie beide Fälle unterm Strich ausgehen. Die Narrativen, die gewählt wurden, fand ich spannend. Die Probleme, die sie aufzeigen, sind relevant. Sowohl von dem alten Fall, in Anführungszeichen, als auch von dem neuen. Das ist der alte Fall, ist so ein Cold Case Fall, aber trotzdem spannend. Das Cast fand ich, wie gesagt, fast durch die Bank sympathisch. Diese VFX-Einsatz, gut, da kann man drüber streiten, ob der jetzt überhaupt hätte sein müssen, aber da ist es halt ein bisschen wackelig. Ansonsten ist Set und Ausstattung sehr ordentlich und von daher von mir eine klare Empfehlung, wenn man so Richtung Knives Out, wenn man da auf so einen Kram steht, kannst du ja absolut nichts falsch machen und von daher habe ich 4 von 5 gegeben, weil es einfach absolut mehr als boxsolide ist. Und ich es, wie gesagt, super kurzweilig fand. Und wenn du halt mal Bock hast, was Abgeschlossenes zu gucken, so diese 7 Episoden, die sind ja auch einigermaßen schnell weggeguckt. Von daher würde ich mich freuen, wenn es eine zweite Staffel gäbe. Aber ist auch nicht schlimm, falls das nicht so ist.
Du hast es gerade selbst mehrmals Knives Out erwähnt.
Ja.
Geht's auch so, ich sag mal, hat's auch so eine humorvolle Seite? Ist es auch eher so ein Pyro-Ding, so Mord im Orient Express? Oder kann man es, also so von der Tonalität, wie kann man es da vergleichen?
Nee, es ist schon relativ seriös gehalten.
Seriös, oh.
Es hat nicht so einen humoristischen Einschlag.
Okay.
Oder so einen witty, palpigen Einschlag, den hat's tatsächlich weniger.
Also wirklich so bodenständig oder auch so ein bisschen
schon
dark?
Schon mehr geerdet, teilweise auch ein bisschen dark. Und okay. Ja, es geht auch um, siehst halt Leute da eher unschön sterben auch. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Figur der Darby die ganze Zeit so mit einem Notizbuch rumläuft und dann sagt, na, und jetzt erzähle ich euch mal genau runter, wie es passiert ist. Sondern da werden Mordanschläge ausgeübt. Sie weiß, sie steht streckenweise auch mit im Dunkeln und wir finden das so ein bisschen mit ihr gemeinsam raus. Also sie ist jetzt hier nicht so dieses pauschale Brain.
Okay.
Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut.
4 von 5, ja.
Und ich war eher auch überrascht, dass ich es so gut fand, um ehrlich zu sein. Ich bin da ohne Erwartung reingegangen, hab nur gedacht, das liest sich und sieht aus, als wäre es meine Baustelle und war eher positiv überrascht. Deswegen ohne Erwartung reingehen, glaube ich, gut und deswegen auch 4 von 5.
Ja.
Und falls du wissen willst, IMDb sagt 7,1 und der Rotten Score sagt 88, Zuschauerscore 89. Entschuldigung, andersrum. 88 Kritiker, 89 Zuschauer, aber hält sich die Waage. Sehr, sehr gut.
Ja, klingt mehr als boxsolide.
Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ich habe es auch schon mal gesehen, vor allem in den Thumbnails oder wo es mir als Vorschlag irgendwo mehr reingespült wurde. Ich behalte mal im Blick, Alex.
Ich hatte halt eher schon das Gefühl, dass es ein bisschen untergegangen ist. Also außer auf der Disney Plus Startseite dann so auf Tafel 3 oder so. So richtig viel Buzz gab es jetzt nicht, fand ich. So, was war dein Nachklapp?
Ah, okay. Erwartungshaltung. Nee, was hast du gerade gesagt?
Doch. Ja, die Erwartungshaltung.
Ja. Erwartungshaltung war gerade ein gutes Stichwort. Und zwar habe ich einen Film nachgeholt, wo der Alex meinte, hol dir doch mal nach. Also habe ich das getan. Und zwar ein Film vom September 2023. No One Will Save You, Alex. Und ich hoffe jetzt nicht, dass ich hier das große Fass aufmache und die Folge sprengen. Weil du meintest, du hättest schon Redebedarf. Den hattest du mitgebracht. Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ende 2023,
schon eine Weile her, ja. Ich habe dir ja, genau, mein Fazit war ja so, ich versuche es mal in einem Satz zusammenzufassen. Ist jetzt nicht der beste Film des Jahres.
Mhm.
Aber wenn du nur vom Trailer kommst, war es schon ein ganz schönes so, what the fuck, schaue ich hier gerade.
Ich weiß auch gerade nicht, also wie groß wir das jetzt eben noch ausbreiten wollen, auch mit Hinblick wieder auf die Zeit. Deswegen Achtung, vielleicht ein bisschen spoilery für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Also überspringt vielleicht mit unseren Kapitelmarken mal eben noch den letzten Rest von dem Review-Blog. Alex, du meintest, ich erinnere mich so, nach den ersten 15 Minuten macht der Film einen Turn und es ist mindblowing und Schubidu. Und das war, damit hast du mich echt ein bisschen in eine falsche Erwartungshaltung gebracht, weil ich dachte, da kommt so Cabin in the Woods 2.0 und das wird so ein mindblowing Shit, den ich dann auch sehe. Und da gehe ich ein Stück weit nur bedingt mit, weil ich dachte eigentlich so, nö, erzählt doch eigentlich das, mit was er anfängt, eigentlich, ich sag mal, relativ straight durch. Denn wir haben ja eine ähnliche Ansiedlung, ähnlich, ein paar Parallelen zu A Quiet Place. Das heißt, wir haben, also er geht schon den Weg und bleibt dann auch lange Zeit in diesem eher klassischeren Alien Invasion.
Ja, das schon, Genre. Aber der Trailer hält es halt die ganze Zeit so klein und suggeriert die ganze
das
Zeit,
stimmt,
es ist irgendwie
ein
Invader-Alien.
Genau.
Und das ist halt irgendwie nach 10 Minuten abgehandelt, auf eine sehr interessante Art und Weise, die ich habe nicht kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann ist so ein, okay, Aliens ist weg. Was machen wir jetzt zusammen noch die nächsten 90 Minuten?
Genau, das ist ja der Unterschied. Also er öffnet sich im Schluss dann halt nach den ersten 10, 15 Minuten und zeigt dir halt mehr Welt und bleibt trotzdem ein Stück weit intim, weil wir wie bei A Quiet Place eigentlich oder so gut wie keinen Dialog haben. Erzählt aber, wie gesagt, mehr über die Welt und sowie über die tragische Vergangenheit unserer Hauptprotagonistin.
Ja. Fucked up shit, würde ich nur sagen.
Ja, shit happens. Und der dritte Akt dann zum Schluss, da meintest du ja auch, und das liest man auch so im Netz, ja, da kommt er vielleicht ein bisschen ins Straucheln, denn dann geht man doch, und da dachte ich erst, also da gibt's jetzt nur irgendeinen Twist. Irgendjemand wacht aus einem Fiebertraum auf, wie gerade eben schon angerissen, wird ja auch mit der Erwartungshaltung gespielt im Film. Da gehen sie wirklich so richtig klassisch in so eine Alien-Thematik rein und verarbeiten diese auch in dem Film. Ja. Man versucht trotzdem natürlich noch ein bisschen was Eigenes, auch eher Offeneres noch zu erreichen mit dieser Erzählung und wie man dann auch, ich sag mal, unsere die Invasoren dann zeigt.
Ich wollte gerade sagen, im dritten Akt fand ich auch, dann haben sie sich gedacht, weißt du, was wir machen?
Jetzt gehen wir all in.
Wir haben hier diese vier guten Ideen. Wir machen die alle gleichzeitig.
Ja.
Mit Aliens, die übernehmen und mit das und
Home
das
Invasion und dann
Home
das
Invasion,
und tragische Vergangenheit.
Wir tragische Vergangenheit, Klone, alles gleichzeitig bitte.
Alles geht rein, genau. Und dadurch wird der Film am Ende so ein bisschen auch abstrakt, eben wie sie es dann auch abschließen dann noch. Auch wieder mit so einem Ende, wo du eher ein bisschen was reininterpretieren
kannst.
Das
Ende war auch, also.
Da muss ich wieder ein bisschen dran denken. Es ist jetzt ein bisschen weiter Turn, aber an unseren Streitpunkt um Annihilation von Alex Garland, wo ich fand, das Ende, ich fand das total gut und war ein schöner Abschluss. Und konntest ein bisschen
die tanzende Alufolie.
Richtig, genau. Ja. Hier ist es auch tanzend, keine Alufolie. Vielleicht der Rest um sie drumherum.
Aber es wird getanzt, hast du echt.
Es wird getanzt, genau. Und es ist ja auch da ist schönes Wetter letzten Endes. Aber das ist natürlich auch zu einem gewissen Maße abstrakt eben und deshalb bestimmt für sicherlich viele nicht so allzu befriedigend.
Gebe ich dir recht, ja. Aber wie gesagt, all das war nicht in dem Trailer.
Und all das war nicht in dem Trailer, genau. Das passt schon, aber ich dachte, wie gesagt, da ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, da kommt die Filmklappe ins Bild und dann so, wow, vierte Wand wird gebrochen und es ist was total anderes.
So extrem ist natürlich irgendwie auch nicht, aber ich bin halt wirklich da reingegangen, das ist halt so ein 0815, ein Alien und dann hangeln wir uns da durch 85 Minuten Film, so nach dem Motto.
Okay.
Das war es halt einfach überhaupt nicht.
Er ist
größer, er ist
vielschichtiger,
er ist experimentierfreudiger, weit mehr, als man von so einem Film, glaube ich, erwarten kann.
Ja.
Oder, ne?
Deshalb ja auch ganz generell das eher positivere Medienecho. IMDb, 6,3. Also gleiches Niveau wie so der ein oder andere Mark Wahlberg-Film. Bei Rotten Tomatoes, der Kritiker-Score deutlich besser, 81%. Aber auch bei den Zuschauern da wieder abgefallen, verstehe ich gar nicht. Eben wahrscheinlich, obwohl ich habe es ja gerade selbst begründet, weil das Ende wahrscheinlich viele vor den Kopf stoßen wird. Da nur 56% bei den Zuschauern nur. Aber ich gebe den Rotten Kritiker-Score mit und ich glaube, du, was hattest du nochmal gegeben? Mensch, ich hatte es mir doch noch versucht zu merken.
Hey, ich weiß gar nicht, ob es 3 oder 3,5 waren.
Ich glaube, es war eine 3,5, oder? Du hast dir, glaube ich, gerade noch so
ich,
eine...
Ich prüfe das!
Ja, prüf das mal nach. Geh mal in den Katalog. Also ich bin da spendabler. Ich hatte, trotz meiner Kritik, die ich jetzt gerade da durchgezogen habe, ich bin ja...
Dry habe ich gegeben.
Drei nur?
Dry.
Ja, okay, dann reißen wir den noch hoch, weil ich habe gesagt, komm, was soll's, ich bin hier schon so spendabel ins Jahr reingegangen. Ich gebe dem 4 von 5 Sternen. Ha! Hat er nicht gesagt.
Also hat er dir doch gut gefallen dann. Aber
ja, mir hat er gut gefallen. Ich war nur die ganze Zeit, wann kommt's? Ah, ist zu Ende. Ja, nee, dann war es ja eigentlich doch ganz, war gut unterhalten so. Und wenn jemand was Neues ausprobiert, so ein bisschen halt so, das einfach bocksolide halt umgesetzt ist, dann gebe ich auch gerne mal 4 von 5 Sternen. Genau wie bei The Creator.
Aber wie gesagt, für so einen Hausfilm, sage ich mal.
Hausfilm? Ne,
so ein Stream, Direct-to-Stream-Film war es halt, wo ich mir gedacht habe, wer hat da gesagt, ihr könnt so abstrakt gehen und wir geben euch aber auch das Budget, die Special Effects, die da waren, die waren ja echt auch teilweise wirklich ordentlich, fand ich.
Es war, glaube ich, nicht so wenig. Ich habe was von 23 Millionen gelesen. Also es war jetzt
dann
nicht
ist es halt dann verkauft, dass ich aber echt teuer, ey, mein Güte.
Also ging schon einiges, ja.
Nee, also von daher cool, dass du nachgeholt hast und ja, freut mich, wenn er dir auch gefallen hat.
Ja, fand ich gut. Also läuft auf Disney Plus, kam, glaube ich, über Hulu da ins Abo auch reingespült. Der Alex hat in einer der letzten Episoden alles dazu gesagt, gerne da nochmal reinspringen.
Dann sag du uns doch mal alles zu den Releases und wir kommen zur nächsten Rubrik.
Stimmt, ich darf direkt wieder weitererzählen, ich vergesse das immer gerne. Ja, es ist einfach so. Wir können ja nochmal kurz zurückspringen, was letzte Woche noch in die Kinos kam. Da gab es jetzt zum Beispiel einen Bob Marley Biopic namens Bob Marley One Love mit Kingsley Ben-Adir in der Hauptrolle. Oder was aus Deutschland, das hieß Schock, da spielt unter anderem der Fariyadi mit. Da wurde jetzt schon die Medientrommel gerührt oder geschlagen, wie auch immer, mit Leute sind bei der Premiere in Ohnmacht gefallen, da gibt's so unfassbar eklige Szenen. Und ich dachte, ja, okay, jetzt, naja,
egal. Der Film heißt Schock, da ist dann wahrscheinlich der Name Programm.
Der Name scheint Programm zu sein, wurde auf jeden Fall jetzt schon für gut befunden von dem einen oder anderen Kritiker. Sah auch sehr interessant aus, also ihr wisst Bescheid, ihr habt es hier gehört. Und dann gucken wir direkt mal in die nächste Woche. Ab 21.02. startet da Constellation auf Apple TV Plus, eine neue Serie mit der Noomi Rapace, die da so ein bisschen...
Da haben wir gar nicht über den Trailer gesprochen.
Nee, der ist gar nicht erst reingerutscht, ne? Da war alles schon so
aber
voll.
Aber ich fand den ziemlich interessant.
Der war schon nice gemacht, ne?
Ja, also nice gemacht sind die Apple TV-Trailer ja immer, ne? Also da siehst du halt wieder, budgetär lassen sie sich nicht lumpen.
Ich habe zu viel gesehen, muss ich zugeben, in letzter Zeit. Sie ist eine Astronautin, war es richtig?
Das ist richtig, ja.
Kommt zurück
nach Hause und sagt, ich bin ja nicht richtig.
Naja,
das ist nicht irgendwas. Meine Welt, die ich verlassen habe und das ist nicht meine Tochter. Und dann fängst du an, what?
Genau, wer schiebt jetzt die Paranoia?
Silent Hill-esque. So kam es mir vor. Fand ich spannend.
Ja, bin ich da cool.
Die Noomi sehen wir doch beide gerne.
Das stimmt allerdings, genau. Was gibt's noch? Ab dem 22.02. da kommt unter anderem Lisa Frankenstein oder Frankenstein in die Kinos. Ein Film unter anderem mit der Catherine Newton. Und ja, kommt nicht so gut weg bei den Kritiken bis jetzt. Aber will ich noch nicht sagen, wir waren auch bei dem Trailer, wussten wir nicht so richtig, was wir davon halten sollen, glaube ich.
Genau, die hatten halt mega Welle daraus gemacht, dass es halt das Regiedebüt von Zelda Williams ist, der Tochter von Robin Williams.
Stimmt, habe ich gerade unterschlagen, richtig.
Ja, das ist so, glaube ich, der größte Kicker hier an der Stelle.
Ja, hat er recht. Also, ja, ab 22.02. im Kino, auch im Kino, Spuk unterm Riesenrad, habe ich mal hier reingepackt, deutsche Produktion, war ja ganz interessant, da hat man jetzt mal irgendwie so eine alte DDR-Serie aus den, ich weiß gar nicht, 60er, 70er Jahren rausgekramt, da hat mein Vater mal von geschwärmt, gibt es neu als deutschen Spielfilm im Kino. Also, gebt euch. Und auch ab 22.02. kommt Avatar, der Herr der Elemente, auf Netflix raus. Neue Anime- oder Manga-Verfilmung.
Realverfilmung.
Realverfilmung,
muss man ja auch sagen. Serie, die Knaller ist übrigens.
Da hätten wir fast über den Trailer mal geredet. Hast du noch Bedarf, hier irgendwas in einem Satz dran zu hängen?
Das sieht richtig, richtig dolle gut aus. Ich bin ja Fan der Serie und also der Originalserie. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, in den All-Time Top 250 Serien auf IMDb, Avatar, Herr der Elemente, Platz 7 in den Top 10.
Just saying.
Also große Fußstapfen, die sie da gehen. Ich fand es aber alles richtig gut aus. Und
nie gesehen,
One Piece soll ja gut gewesen sein. Von daher bin gespannt, weil der Film von Shyamalan damals, der hat es ja mal so komplett verbockt.
Ja, genau. Der hat es für mich auch unattraktiver oder nicht sonderlich attraktiver gemacht. Jetzt wollte ich gerade irgendwas sagen. Vielleicht ist das Netflix-Ding jetzt einfach Serienadaption.
Ich würde also mich freuen, wenn sie da jetzt ein Händchen haben und das jetzt auch wieder gut wird, ja?
Ja, siehe Disney, muss man ein feines Händchen für haben, glaube ich. Wir lassen uns mal überraschen, würde ich sagen. Wie immer. 27.02., da kommt auf Disney Plus noch Shogun raus, unter anderem mit dem Herrn Sanada, den Alex ja auch gerne sieht.
Sieht gut aus.
Ja, ist auch gut aus, muss ich auch zugeben. Am 28.02. kommt der zweite Teil von Code 8 und auch da hatte Alex.
Ich habe da keine
Aktien
mehr dran.
Im Spiel.
Könnt mich mal. Ist nicht gekickstartet worden, ist einfach direkt auf Netflix gegangen. Macht was auf richtig
alt. Aber du hast da eine Verbindung, Alex.
Next.
Also für alle, die auch da noch wissen wollen, was die Hintergründe sind, wir haben auch mal eine Review-Folge zu Code 8 Teil 1 gemacht. Also hört da gerne rein und erfahrt alle schmutzigen Details. 29.02., ein bisschen früher als in den USA, Dune Part 2.
Boah.
Part 2. Das perfekt eingefangen. Da ist jeder abgeholt. Hier habe ich nur gehört, Denis Villeneuve hat gesagt, endet auch mit dem Cliffhanger. Teil 3 kommt.
Na logisch. Das war doch aber abzusehen, oder?
Ja, aber ich als nicht so großer Fan vom ersten Teil, ich weiß nicht, kann ich nicht einfach einen Film haben mit einem Anfang und Ende und so?
Kommt noch was anderes am 29.
The Zone of Interest, für alle, die nicht auf riesige Sandwürmer stehen, die gucken sich einfach so ein bisschen hier, keine Ahnung.
Oscar nominiert.
Holocaust-Stuff an. Yep. Unter anderem mit der Sandra Hüller, die ja in dem ganzen Konglomerat hier von diesem Film quasi zweimal bei den Oscars auftauchte, sah auch nach nicht leichter Kost aus, möchte ich nur mal.
Das ist richtig.
Und das war erstmal ein kleiner Überblick, Alex. Für alles, was wir vergessen haben, schreibt uns gerne irgendwo in die Kommentare.
Genau. Und falls irgendwas nicht im Streaming ist, weil anderer Termin oder nur Kino, sagt auch Bescheid.
Ja, oder wenn es noch gar nicht freigegeben ist und gar nicht kommt, weil ich irgendwas falsch gesagt habe, dann beides für euch, danke.
Ja, dann lass uns noch einmal kurz in die News reinschlittern. Mhm. So wahnsinnig viel haben wir gar nicht.
Nee, wir haben auch eine Sache quasi schon auf Instagram so ein bisschen an die Tür geschlagen.
Haben wir?
Ja.
Oh ja, stimmt. Sag an.
Ach so. Ja, Coyote vs. Acme, ne? Da hat man ja mal drüber gesagt, dass auch da eine Realfilm...
Ja, Anime-Real-Verfilmung mit John Cena, ne?
Was war das Wort? Anime-Real?
Also Animations-Real-Verfilmung.
Ach so, okay. So. Ich dachte, das war
so
ein
Wort.
Misch. Misch, ja. Genau, mit, was hast du gerade gesagt, John Cena unter anderem. Mhm. Ja. Da hat man schon gesagt, wusste man nicht, was da jetzt genau passiert. Warner meinte...
Wir wussten, er ist fertig.
Ja, aber kommt nicht.
Genau, wir wussten, Warner Brother will es quasi entsorgen, so wie sie es mit Batgirl gemacht haben. Wobei Batgirl ja zu dem Zeitpunkt nicht fertig war. Das war ja nur abgedreht und in Post. Aber so wie ich verstanden habe, ist der Coyote vs. Acme-Film tutto completi.
Ich bin mir bei Batgirl gar nicht mehr so sicher. Gab es da nicht schon ein Testscreening?
Es kann auch sein, aber ich glaube, das war trotzdem noch mit Intermediates und VFX waren auf jeden Fall nicht fertig. Ich glaube, die hätten da nochmal reinbuttern müssen. Auf jeden Fall hieß es hier, ja okay, wir veröffentlichen, also vielleicht schelfen wir es nicht komplett, sondern wenn es jemand kaufen möchte, dann, ne, keine Ahnung, sagt Bescheid. Und jetzt heißt es, weißt du was, weg damit.
Wir hatten das ja schon öfter, auch bei HBO oder zuletzt auch bei Disney Plus, hier mit der Willow-Serie, dass da Sachen plötzlich verschwinden und kurz nach Erscheinen rausgeschmissen wurden. Batgirl natürlich Worst Case. Aber hier, es gab mehrere Angebote, zum Beispiel unter anderem von Netflix. Und man hat trotzdem gesagt, nee, komm, und lieber als Verlust wirklich, abschreiben.
Ey, aber da würde mich wirklich diese Rechnung interessieren und wie hoch die Gebote dann im Zweifel von den anderen Streaming-Dienstleistern waren. Weil es kannst du mir doch nicht erzählen, dass wenn die da mit 10 Millionen um die Ecke kommen, du halt nicht sagst, wir retten das wenigstens und machen, was weiß ich, eine Schadensbegrenzung und würdigen im Zweifel die Arbeitsleistung der Leute involviert, gerade wenn das Ding wirklich fertig ist. Es kann doch nicht. Also ich finde es nach wie vor eher ein Unding und eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht für alle, die da dran beteiligt waren.
Ich glaube, die Rechnung ist sprichwörtlich einfach. Da hat man ganz sicherlich nur mit dem Taschenrechner entschieden und das ist letzten Endes das Ergebnis.
Ja, traurig.
Traurig. Es geht mit anderen Sachen aber weiter, Alex. Und damit komme ich direkt mal zu dem zweiten Eintrag. Mhm. So schon interessant. Und zwar, ich weiß gar nicht, hatten wir mal über Prey geredet? Du hast ihn, glaube ich, mal mitgebracht, oder?
Sehr gut möglich, dass ich ihn mitgebracht habe, ja.
Folge als Review. Mhm. Also quasi ein Predator, Spin-Off nicht, Vorgeschichte, was ist es so, was hat das einsortiert?
Spin-Off, Prequel, wie auch immer, ja.
Ja, sowas in der Richtung, kam ja direkt auch über Hulu bei Disney Plus raus, also hat es gar nicht auch groß...
ins Kino geschafft.
Hat es nicht in die Kinos geschafft, genau. Und jetzt heißt es, war sehr erfolgreich, auch von den Kritikern sehr positiv aufgenommen und Dan Trachtenberg, der den gedreht hat, darf jetzt einen nächsten Predator-Film machen. Der hat sogar schon Arbeitstitel, Badlands und und that's it. Und er darf vielleicht auch später noch weitermachen,
ins Kino.
Alex.
Und darf vielleicht diesmal auch ins Kino. Und vielleicht, genau, also es wird wahrscheinlich wieder auf so einen Standalone-Titel hinauslaufen. Also keine direkte Fortsetzung, was, glaube ich, dem Ganzen ganz gut tut. Ich hatte ja so meine Problemchen mit Prey.
Ja.
Weniger mit der Idee drumherum, sondern einfach mit dem Plot selber.
Mhm.
Das heißt aber nicht, dass er sich nicht ordentlich verkauft hat und ich auch überrascht war, dass diese Qualität nicht zumindest in irgendwie eine kleinere Kinoauswertung geschafft hat, sondern dann direkt da auf Streaming geparkt wurde. Und scheinbar hat er da ja aber durchaus Anklang gefunden. Deswegen bin ich gespannt, ob sie jetzt hier, also ob das Franchise doch wiederbeleben kann, nachdem diese 2018er-Nummer, das war hard to watch.
Ja, also ich konnte mit den letzten Predator-Filmen dann auch nicht mehr viel anfangen. Also das Das ganze Universum, auch um den Alien-Part, ist so ein bisschen...
Alien vs. Planet 1 war aber Guilty Pleasure.
Ja, danke, genau das, ja.
Da war ich im Kino.
Ja, ist ja okay, also musste ich nicht schämen dafür. Soll ich einfach mal weitermachen? Es gibt ja noch was anderes, was ins Kino kommt, wo vielleicht andere schon im Kino war und was aber noch nie so wirklich richtig gezündet hat, und zwar die Fantastic Four. Hat er nicht gesagt, Alex, ne?
Also, naja, ich glaube, es hat so sehr gezündet, dass sie noch einen zweiten Teil gemacht haben, da von der ersten Realverfilmung, aber ja.
Ja, das stimmt allerdings, aber irgendwie ist es,
Aber ja, es ist nie so richtig.
Steht unter keinem guten Stern.
Da gebe ich dir recht. Genau, zum Valentinstag gab es eine große Marketingkampagne, wo das Cast für die Fantastischen Vier Marvel Cinematic Universe bekannt gegeben wurden. Wurde ja, glaube ich, lange drüber gemunkelt. Wir hatten ja auch schon mal die Interpretation von Mr. Fantastic von John Krasinski. Nach wie vor das perfekte Cast. Und jetzt wissen wir...
Er wird's nicht.
Es macht... Genau, es ist Nicolas Cage. Nein.
Geil, ja.
Close enough, es ist Pedro Pascal. Was spannend ist, Vanessa Kirby ist noch dabei. Die haben wir zuletzt bei Mission Impossible gesehen.
Unter anderem, ja.
Für mich spannend...
Napoleon auch dabei.
Stimmt. Für mich war noch spannend, dass den Ben Grimm, also das Ding, der wird porträtiert von dem Eben Moss
Backrack.
Ja, ich habe den zuletzt gesehen in den zwei Staffeln von The Bear.
Oh, hast du beide Staffeln jetzt schon durchgeguckt?
Selbstverständlich. Ja, das spielt da eine ordentliche Dödelrolle. Und ansonsten der Joseph Quinn. Von Stranger Things als Johnny Storm, also The Torch.
Ah.
Und
der taucht vielleicht heute nochmal in der Sendung auf.
An für sich... Ja, sage ich mal, ist okay. Bekannte Leute, einige auch im Kommen. Pedro Pascal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mag ihn ja wirklich sehr.
Mhm.
Aber calm down, Hollywood. Es ist jetzt irgendwann mal, also der Markt ist gesättigt.
Von Pedro Pascal. Pedro.
Es ist, irgendwann ist auch zu viel.
Hans Dampf haben wir schon, sagen wir schon seit mindestens einem Jahr oder so.
Aber, und natürlich sagt niemand nein, wenn dir MCU angeboten wird, aber... Kommt mal wieder runter. Spannend wird halt das Setting, dass sie so ein bisschen teasern mit dem Poster, so 1960er Jahre. Und aktuell sind wir ja ist das MCU ja in einem Modus, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Alles geht.
Nichts muss. Also
alles kann passieren. Nichts hat mehr Konsequenzen, ne, durch dieses Multiverse-Ding. Ich bin gespannt. Wird aber sicherlich noch eine Weile dauern, bis wir da was Konkretes sehen, befürchte ich. Und von daher, lass uns jetzt nicht zu lange hier verweilen, sondern zu den Trailern übergehen.
Also John Krasinski werden wir nicht mal vor der Kamera sehen als Dr. Reeves. Wie heißt er? Reed. Danke. Gut, da haben wir es doch. Guck mal, direkt beim ersten Mal. Aber er hat was mitgebracht, und zwar als Regisseur.
Und Darsteller auch dabei. Mhm, aber ja.
Taucht er auch als Darsteller auf?
Ja, doch auch im Spiel.
Ah, okay. Und zwar If.
Genau.
In der Hauptrolle Ryan Reynolds. Und es geht da um einen sehr familienfreundlichen Film, würde ich mal vom Trailer her behaupten.
Ja, er hat ja auch im Interview gesagt, er hat es für seine Kinder geschrieben. Mit einer positiven Message. Und genau, also John Krasinski, Regie, Drehbuch, Produzent und Darsteller, ja.
Wahnsinn. Jo. Aber als Darsteller eher im Hintergrund. Weil im
richtig,
Trailer
ja,
jetzt
vielleicht auch nur eine Stimme, die er spricht. Genau, eine Stimme. Ja. Aber trotzdem ja ein riesiges Cast, ne?
Ja, das stimmt allerdings. Krass Voice-Cast halt. Steve Carell fällt noch am meisten auf.
Mega, ja.
Im Trailer. Und es geht darum, dass imaginäre Freunde tatsächlich echt
das ist
sind.
Ja, dafür steht es ja, if, ne? Imaginary Friends.
Imaginary Friends. Und jetzt doch irgendwie in der Realität landen und quasi sich an den Mädchen heften und quasi dieses Mädchen damit umgehen muss und in diese Welt dieser imaginären Freunde quasi reinrutscht.
Und dabei unterstützend zur Seite steht ihr, den hast du unterschlagen, Ryan Reynolds.
Nein, hab ich als allererstes gesagt in der Hauptrolle.
Ja, aber der ist ja sehr, stimmt, aber der ist ja sehr einnehmend, wer auch immer du ihn vor die Kamera stellst.
Das stimmt allerdings. Und das werden wir vielleicht heute nochmal bestätigen mit dem einen.
Sah aber, ich fand, es sah echt cute aus. Die Special Effects bewusst, glaube ich, ein bisschen simpler gehalten hier und da, wenn du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Wie die Figuren aussehen.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist eine bewusste Entscheidung gewesen.
Nicht state of the art, vielleicht so gesehen.
Genau, ich glaube, das ist teilweise gewollt.
Detailgrad.
Ja, aber... Wie gesagt, das Cast, Emily Blunt mit Dame John Stewart, meine Güte, also hört
Emily Blunt,
auf.
Welche Überraschung, ne?
Was? Verheiratet? What? 16. Mai im deutschen Kino, ich fand es da echt cute aus, absolut genial, also wird bestimmt der perfekte Familienfilm. Mehr gibt's eigentlich zu sagen, glaube ich.
Da gab's, glaube ich, schon den ersten Trailer, der hat mich nicht so abgeholt. Ich weiß nicht, wenn er irgendwo mir vor die Füße fällt, dann könnte ich mir vorstellen, ihn einzuschieben. Aber
ich werde den, glaube ich, relativ zeitnah einschieben und dann kann ich dir mal vielleicht eine Messlatte mitbringen.
Do it. Ich bin vielleicht der Erste beim nächsten Film, denn da bin ich jetzt immer schon in die Bresche gesprungen. Und zwar bei The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Der neueste Film, Again, von Guy Ritchie.
Again.
Again, ja, das kann nicht schaden. Also der Mann ist umtriebig ohne Ende. Haut eine Gentleman-Serie raus. Wir hatten irgendwie immer wieder die letzten Monate über neue Filme von ihm gesprochen. Ja. Jetzt noch was, auch riesiger Cast. Henry Cavill, Isaac Gonzalez, Alan Ritchson, Richson, heute klappt es irgendwie nicht so richtig. Und.
Reacher quasi.
Reacher, genau, dankeschön. Und es sieht abgefahren aus.
Ja.
Oder?
Sah cool aus. Spielt wieder mit diesem, basiert auch lose auf wahren Begebenheiten.
Lose, ja.
Explizit viel Action. Warum nicht?
Nazis werden bisschen gemetzelt und.
Nazis werden gemetzelt und zwischendurch hast du auch Till Schweiger blutverschmiert in der Kamera, wo ich mir dachte, aha, okay, der ist also offensichtlich wieder.
Salonfähig.
Ich wollte gerade sagen, sozialpolitisch tragbar, aber salonfähig ist vielleicht das bessere Wort dafür. Gibt noch keinen expliziten deutschen Kinostarttermin. Der englische oder amerikanische ist der 19. April. Ich gehe davon aus, dass es in diese Ecke auch bei uns fallen wird.
Ach Mensch, vielleicht rutscht er auch direkt wieder bei Prime rein.
Ich wollte gerade sagen, also ich werde dafür nicht ins Kino gehen, lass mich so sagen, aber sag Bescheid, wenn er bei Prime Stream ist.
Okay, will do. Und wir drehen uns wieder zu John Krasinski, zumindest im Geiste so gesehen, denn er hat für A Quiet Place ja auch nicht nur damals Regie geführt, sondern auch noch so eine Art Vorgeschichte geschrieben. Und die kommt jetzt ins Kino, und zwar A Quiet Place Day One. Achtung, in deutschen Kinos Tag 1. Mit der Lupita Nyong'o und Joseph Quinn, den hatten wir gerade eben schon. Der spielt hier nämlich auch mit. Und ja, wie es der Titel schon verrät, wir erleben den ersten Tag der A Quiet Place Geschichte mit. Der Tag der Invasion, der uns in A Quiet Place 2 ja schon angeteasert wurde aus der Geschichte um die Familie von John Krasinskis Figur. Und jetzt sehen wir es nochmal quasi aus einer anderen Perspektive. Ist das was für dich, Alex?
Ich bin tatsächlich hin und her gerissen. Ich mag ja das Universum. Ich mag die beiden Filme. Mhm. Hier ist es halt, sie spielen ja damit, indem sie uns den Aufschlag geben und nochmal zeigen, wo sie herkommen, nämlich auch von den ersten beiden Filmen. Und dann hast du aber diesen krassen Kontrast. Also es hat für mich dadurch, dass sie ja den Szenenwechsel machen und du quasi, ich sag mal, eine normale Welt zurückkehrst, die quasi übernommen wird, wo diese Alien-Invasion stattfindet. Keiner weiß, was Phase ist. Viel Gemetzel, viel Cloverfield-eske Szenen. Passt für mich nicht so in mein Konzept von A Quiet Place. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich brauche.
Es ist schon was anderes dann. Wie du gerade gesagt hast, ist eher Cloverfield. Laut, brachial. Viel genau. Action, offensichtlich.
Ja. Die sieht auch gut gemacht aus, verstehe mich nicht falsch, aber erinnerst du dich noch, wie wir, wie so aufgeregte Schulmädchen gesagt haben, die Szene in dem Trailer für Quiet Place 2 mit dem Bus, hast du das gesehen? Es fehlte mir so ein bisschen hier, diese Magie, keine Ahnung, ob das Sinn macht. Der wird bestimmt ganz eine solide Nummer, es sind aber ja auch nicht mehr wirklich die gleichen kreativen Köpfe im Hintergrund involviert. Also allen voran, Krasinski führt nicht Regie.
Das ist mal der größte Punkt.
Ich bin hin und her gerissen. Wie ist denn bei dir?
Dito, also genau das, was du gesagt hast und genau das, was ich gerade noch ergänzt habe, ist es einfach ein Stück weit was anderes. Ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt brauche, weil wir hatten es ja schon angeteasert im zweiten Teil von A Quiet Place. Aber ich glaube, ich würde mich da einfach mal ohne... Wie soll ich sagen? Wir hatten es doch vorhin.
Erwartungshaltung?
Ja, Erwartungshaltung. Was ist denn heute los eigentlich? Keine Ahnung. Ohne Erwartungshaltung da einfach mal reinbegeben. Weil ich glaube, da kann man im besten Fall eine gute Zeit mit verbringen. Und vielleicht gibt es ja irgend noch was Twistiges. Es muss ja noch irgendwie ein bisschen was geben.
Ja, also genau, gebe ich dir recht. Ich sag nur, dieses... Wenn du diesen Franchise-Namen dranklebst, kommt es mit einer Erwartungshaltung. Und
das
wenn du sagst, du möchtest die nicht haben, dann ist es halt ganz schwer, die dann wegzukriegen.
Das stimmt.
Mal gucken.
Okay.
Aber ich gebe dir recht, vielleicht die positive Überraschung des Sommers, denn 27. Juni.
Ich wollte gerade sagen, ist nicht mehr so lange hin, aber ja, ist normaler Vorlauf. Schon. Genau, da ist es schon warm. Wir bleiben bei Fortsetzung, Alex, und jetzt machen wir noch ein bisschen größeren Sprung als von der Quiet Place 2 zu Quiet Place Day 1. Und zwar gibt es eine Fortsetzung. Unglaublich. Wann?
Genau, jetzt kommen wir zu der Super Bowl
Über 30 Jahre.
Ja.
Nach Teil 1 kommt nach Twisters.
Genau, wir wussten, dass das in der Mache ist. Ich zumindest.
Es gab immer schon mal Gerüchte, und dass es dann kommt, ich war aber nicht mehr über den letzten Stand informiert, ob es tatsächlich gerade umgesetzt wird. Da war ich ehrlich gesagt raus. Wollten wir mal irgendwann drüber sprechen? I don't know. Ist ja auch egal. Wir haben den Trailer jetzt hier.
Genau, sie spielen ganz viel wieder auch mit den, also die ersten 10 Sekunden sind im Prinzip so ein Stück weit so ein Best-of-Szenen aus dem ersten Film. Also wenn du den gesehen hast, dann werden da direkt Erinnerungen wach. Das Auto,
ich habe keine
mit diesem
fliegende Kuh gesehen, Alex.
Nein, aber dafür fliegt denen was anderes in die Frontscheibe. Und das ist schon, finde ich, aus meiner Sicht, es war sehr...
Kein Teddybär.
Sehr analog. Und das Cast haben sie bewusst jetzt natürlich in die Neuzeit transportiert. Ne? Also der Glenn Powell, der ist ja hier auch aktuell, wie hast du gerade eben so schön gesagt, Hans Dampf.
Hans Dampf, ja, der taucht auch ganz schön auf.
Nach Top Gun, mega steil gegangen.
Unter anderem.
Ja, Daisy Edgar Jones, Anthony Ramos, haben wir jetzt auch schon wieder öfter gesehen. Kieran Shipka.
Ja, nicht überschlagen, bitte. Ja, ja, ja.
Und, den habe ich extra nochmal erwähnt, da sehen wir das erste Mal, jetzt aber mit Augenmerk nochmal den Devin Coren Sweat, den neuen Superman, schon mal, bevor das Cape umhängt.
Oh wow, der Alex eine richtig tiefe Stimme.
Ich bin ehrlich mit dir, ich saß da und habe den Trailer gesehen und dachte mir, wie auch übrigens, über den reden wir nicht, den zweiten Godzilla vs. Kong Trailer hier, der...
Ja, Godzilla New Empire bla, ja.
Ja, der jetzt gerade rausgekommen ist. So ging es mir bei Twisters, nämlich, ich saß da mit einem Grinsen und dachte mir, was für ein Schrott, sagt mir wann. Da bin ich manchmal tatsächlich auch simpel gestrickt. Die Special Effects sahen gut aus und das lebt ja davon, dass du dir denkst, die beknackten Amis, solche gibt's wirklich. Weißt du, so Tornado-Jäger, die irgendwie Pfähle in den Boden stampfen, damit ihr Auto nicht wegfliegt, damit sie diesen Scheiß filmen können. So, Käse vermutlich, aber es sah irgendwie auch ganz nett aus. Es scheint, dass also das Budget scheint da gewesen zu sein. Ich fand, die VFX sahen schon auch in einem YouTube-Video sehr solide aus. Kopf aus, Popcorn raus.
Okay, also du bist all in, obwohl deine Stimme gerade ein bisschen am Struggeln war. Ich habe so ein bisschen meine Probleme, weil ich denke auch, Twister, das ist so, also gerade für uns, Alex, so 90er-Jahre-Kinder, das hat sich schon in unsere Herzen gebohrt, weil da war ja auch ganz viel neuer Scheiß dabei, ne? Also völlig neue CGI-Sachen, dann auch im Zeitalter von Jurassic Park.
Stu Mashvitz, verstehst du?
Ja.
Der Mann war da an VFX beteiligt. Wenn ihr nicht wisst, wer das ist, googelt's, weil, ja.
Das, was Alex sagt, du hast einen super charmanten Cast, Bill Paxton, Helen Hunt, wer alles mitgespielt hat, das war schon, also was völlig Eigenes. Ich weiß nicht, ob man das jetzt, mit einem Glenn Powell jetzt mal einfach so 30 Jahre später nachmachen kann, weil ich fand auch so die zweite Hälfte, da ging schon ordentlich der Shit los, aber das sah mir fast schon ein bisschen zu generisch aus, auch was das CGI anging. Ich weiß nicht, ob er da jetzt direkt anknüpfen kann.
Das kannst du vergessen, glaube ich. Und ich habe auch nicht auf diese Fortsetzung gewartet, aber...
Sie ist jetzt da.
Ich mag einen guten Katastrophenfilm so wie der nächste.
Da würde ich noch eher mitgehen. Ich glaube, das ist eher der Trigger, wo du die Leute halt noch mitkriegst. Katastrophenfilme, weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
Wenn schon Emmerich keinen Bock mehr drauf hat, dann muss halt hier jemand anders ran.
Ja, dann machen wir das halt so. Handshake, Alex, neuer Katastrophenfilm Twisters. Kommt im Juli, also nicht ganz so viel später, also Quiet Place zum Beispiel, da geht ja auch schon halb die Welt unter oder da geht ganz sicher die Welt unter. Und jetzt sind wir mal gespannt auf den Kinosommer. Und der bleibt heiß oder wird garantiert heiß, denn eine Woche später kommt ganz, ganz konkret Deadpool and Wolverine in die Kinos. Und da haben wir jetzt auch den ersten Trailer, Alex. Nicht Deadpool 3, sondern Deadpool and Wolverine mit Ryan Reynolds. Wir drehen uns auch hier ein Stück weit im Kreis und back in action, Hugh Jackman als Wolverine. Im Trailer noch ein bisschen im Schatten, im Dunklen.
Das ist richtig, gehalten. Aber sehr, sehr, sehr effektiv kokettieren sie ja damit die ganze Zeit. Und ich will noch diese eine Information einstreuen. Es passt nämlich so gut mit den 365 Tagen im Jahr. Erfolgreichste Kinotrailer aller Zeiten. Alten. 365 Millionen Aufrufe in den ersten 24 Stunden.
Das ist nicht wenig.
65 Millionen Aufrufe. Das ist... Das zeigt ja aber, dass...
Wir sind Teil der Geschichte und des Rekords, Alex. Wir haben den ja auch fleißig bei Instagram geteilt.
Ja, aber das zeigt ja, dass das MCU alles möglich ist, aber nicht tot, selbst wenn sie am Boden sind, ne? Weil das zeigt ja, wie viel Medienecho da und Interesse ja scheinbar in der Fanbase immer noch da ist. Und
das ist ja das Interessante, weil Deadpool war ja gefühlt nie so richtig so Marvel Cinematic Universe DNA.
Genau, und sie haben ihm ja aber da ein Stück weit freie Hand gelassen und der Trailer nordet dich auch direkt ein.
Brutal.
Was das betrifft.
Genau.
Und das ist richtig, richtig gut, was da passiert mit, also sie wissen ja genau, wo sie sich da jetzt eingekauft haben und wer da jetzt der Sugar Daddy ist und der wird halt fürchterlich durch den Kakao gezogen, ne? Ihr Fourth Wall und so.
Das ist schon crazy, dass wir vor allem jetzt mit auch mit dem Fundament, was in Loki
etabliert wurde, TVA.
Das fand ich das Krasseste noch.
Multiversum.
Dass sie da genau, also wenn du Loki nicht gesehen hast, dann bist du ja direkt raus in dieser Öffnungsszene mit, hey, wir sind die TVA, what?
Ein Stück weit auf jeden Fall.
Ich habe so ein bisschen hier mit den Händen geklatscht. So
Da
aber ja, full circle, ne?
Da kannst du schon einiges machen und das ist jetzt halt der große Einstieg. Damit können sie den Spagat machen. Ryan Reynolds quasi jetzt ins MCU werfen. Wolverine irgendwie in einer bestimmten Multiverse-Zeitlinie da jetzt wieder mit ins Spiel holen. Wir haben ja schon in Set-Fotos oder auf Set-Fotos gesehen und ganz zum Schluss im Trailer sehen wir auch, dass er in einem ganz klassischen, sehr eigenen Wolverine-Kostüm zurückkehren wird. Das könnte ein echtes Fest werden, was dem vielleicht auch dem MCU, nicht nur Deadpool an sich, sondern einfach nochmal so einen neuen Impuls wieder gibt.
Ja, und du siehst ja, dass sie konnten ja jetzt nicht viel zeigen, aber es soll ja extrem blutig werden und die Adamantium-Klauen, bieten sich da ja förmlich an. Gerade mit den regenerativen Fähigkeiten von Deadpool wird es, glaube ich, tatsächlich ein Massaker. Und ich fand den Humor großartig und der Trailer ist ja auch total wild geschnitten, ja, inklusive dieser, weiß ich nicht, 5 Frames, Klaps auf den Hintern und so. Ich bin aus dem Kichern nicht rausgekommen, ich bin ehrlich mit dir.
Ja. Also es wird super spannend. Marina Baccarin ist auch wieder mit dabei, die man ja
ist wieder da, genau. Das war nämlich nicht sicher, glaube ich, eine Weile.
Ich weiß es nicht. Man hatte zumindest auch gemunkelt, dass man über irgendeinen Trick auch quasi nochmal den Knicks macht und Jennifer Garner vielleicht als Elektra nochmal.
Nee, nicht vielleicht. Ich glaube, das ist confirmed.
Gut, Alex, dann nimm mir doch quasi hier noch meine Attention, die ich ein bisschen aufbauen wollte. Gut, sie ist confirmed, sie ist dabei. In welchem Umfang wissen wir allerdings noch nicht. Aber ab 24. Juli, wie gesagt, deutsches Kino-Release, da werden wir es erfahren. Deadpool and Wolverine.
Hast du noch was? Und übrigens auch hier zum Thema Full Circle in der Sendung, Emma Corrin, die Darby aus A Murder at the End of the World, auch bei Deadpool in einer unbekannten Rolle gecastet.
Okay.
Manche sagen, sie ist der Böse.
Oh, Alex.
Ich bin sehr gespannt. Aber wie gesagt, das ist ja alles.
Da aber viele Sachen raus hier, die du schon vorwegnehmen willst. Es ist auf jeden Fall all connected. Ja, gut, Rechtschreibfehler oder inhaltliche Fehler einfach, genau. Uns einfach melden, tretet mit uns in Kontakt, wenn ihr wollt. Ich bin langsam durch, eigentlich kann ich mehr reden. Was ist denn heute los? Fühlt sich an, als hätte ich jetzt 2 Stunden hier eine Podcast-Folge aufgenommen. Stimmt aber nicht.
Nein, es war nur eine Stunde.
Aber es hat mir alles abverlangt heute.
Wollte ich gerade sagen, dann entlasse ich dich aber auch langsam und gebe dir zur Sprachroutine, damit du so langsam auch wirklich vom Kopf aussteigen kannst, sage ich dir, wie können denn die Leute mit uns in Kontakt treten, wenn wir mal wieder einen Fehler gemacht haben.
danke, Alex. Das geht über die sozialen Medien. Warte, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Wir sind auf jeden Fall bei Instagram. Wir sind jetzt ganz neu, auch bei der Schwester-App, Bruder-App, wie auch immer. What? So, jetzt kann mir keiner was anhaben. Das war undeutlich genug. Wir tingeln noch ein bisschen bei Facebook rum. Vielleicht finden wir uns aber auch noch ein bisschen bei X, Twitter. Nope. Ja, irgendwelche Überreste wird es noch geben. Aber Instagram, da seid ihr auf der sicheren Seite. Und ihr findet
Negatory.
Uns unter unserem Namen. Der da lautet, Achtung,
Insert Podcast.
Genauso wie man es spricht, ist ganz einfach. Und benutzt bitte den gleichnamigen Hashtag ganz gern.
Insert Podcast.
Insert. Na, da bist du jetzt aber auch schon ein bisschen am Swaggen, ne?
Ich versuch's halt, wie man spricht halt.
So
ne?
zu betonen. Insert.
Insert. Insert.
Ja, okay. Also wie immer, das ist einfach, das kann es jeder merken. Wir freuen uns.
Es ist einfacher geworden. Jetzt kann sich wirklich jeder merken.
5-Sterne-Bewertung bei Spotify und auch gerne eine iTunes-Rezension schreiben. Wir freuen uns über jedes Feedback.
Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die Ironie. Du bist entlassen.
Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
DJ.
Baba.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.